Ja, danke schön für den Lobpreisteil, dass ihr uns damit hineingeführt habt. Danke auch dir, Rainer, dass du nochmal nachgefragt hast. Weiß denn überhaupt noch jemand, was vergangenen Sonntag hier gepredigt worden ist? Als ich die Predigt vorbereitet habe für heute, habe ich mit mir gerungen, soll ich nicht Rückschau halten oder nicht, aber ich bin jetzt doch bestätigt worden, doch ein bisschen nochmal zurückzuschauen, was ich euch letztes Mal erzählt habe. Und vor allen Dingen den einen Punkt, der mir wichtig war. Ja, so. Und heute kommt ja der zweite Punkt, der mir wichtig ist, auch ganz wichtig. Also, ein Leib, viele Glieder. Mir war es letztes Mal wichtig zu sagen, dass Gott der Erfinder der Gemeinde ist. Dass wir nicht selber die Gemeinde erfunden haben oder dass wir zusammengekommen sind mit unseren Erwartungen und dann geguckt haben, finden wir eine Schnittmenge und dann machen wir Gemeinde. Nein, so ist es nicht gewesen. Ich kann mir vorstellen, dass Gott schon bei der Schöpfung an die Gemeinde gedacht hat. Ich kann mir vorstellen, dass er den Menschen schon so geschaffen hat, nach den gleichen Prinzipien, wie er später die Gemeinde geschaffen hat. Ein Wesen, aber doch keine Kolonie von einzelnen Zellen, die einander ganz identisch sind oder so, sondern sehr unterschiedlich. Unterschiedliche Zellen, unterschiedliche Körperteile und doch ein Wesen. Und genau so ist die Gemeinde auch. Der Körper des Menschen, schaut euch an. Der Körper des Menschen, das perfekte Bild für Jesus und seine Gemeinde. Er ist der Kopf, die Gemeinde ist der Torso. Beide bilden eine Einheit, können nicht auseinandergerissen werden, ohne dass das Ganze zerstört wird. Also das bedeutet, dass die Gemeinde vollkommen abhängig ist von Jesus. In jeder Sekunde ihres Daseins. Vollkommen abhängig von Jesus. Ohne ihn kann sie nicht leben. Sie wäre ohne Steuerzentrale. Wir sind eine Einheit. Aber wir sind nicht nur untereinander eine Einheit, wir sind auch ein Teil von Jesus. Und er will jeden von uns mit den anderen zusammen gebrauchen. So wie Jesus damals schon, als er auf der Erde war, seine Beine gebraucht hat, seine Hände zum Segnen, seine Stimme oder auch seine Augen. Etwa als er auf die Stadt Jerusalem blickt und anfängt zu weinen, weil er voller Erbarmen ist, hat er seine Augen gebraucht. Heute gebraucht er seine Gemeinde, braucht jeden Einzelnen, so wie damals, seine Körperteile. Wie wird man ein Teil von diesem Körper? Ihr erinnert euch vielleicht, dass ich auf diese Frage auch eingegangen bin. Die Antwort fand sich in Kapitel 12 im ersten Korintherbrief. Da schreibt Paulus nämlich in Vers 13, denn wir alle, also wie wir alle die korinthischen Christen und er schließt sich damit auch ein mit seinem Freund Timotheus, alle, wir sind durch den Geist in den einen Leib getauft worden. Also es gibt eine Taufe mit Wasser, aber es gibt aber auch eine Taufe mit Geist. Und durch diese Taufe mit Geist werden wir alle ein Glied am Leib Christi, werden wir Teil der Gemeinde. Wann geschieht diese Taufe? Diese Taufe wird 6-mal explizit im Neuen Testament genannt. Und aus der Art und Weise, wie Paulus das hier so schreibt, wir alle, wird deutlich, jeder Christ ist mit dem Heiligen Geist getauft. Und ich bin jetzt während der Woche angesprochen worden und mir wurde gesagt, du hast aber doch nicht gesagt, wann das eigentlich stattfindet, diese Taufe. Da habe ich gesagt, bei der Bekehrung. Aber das ist nicht ganz richtig. Die Taufe mit Heiligem Geist ermöglicht die Bekehrung. Denn die Bekehrung ist ja etwas, was wir tun. Wir kehren um. Wir tun Buße. Wir kehren um von unserem alten Weg und machen uns auf zu Jesus, zum Vater. Das ermöglicht die Taufe mit Heiligem Geist. Der führt uns. Ohne Geistestaufe kann man gar kein Christ sein. Es ist vollkommen unmöglich. Paulus schreibt, wir haben alle vom Geist getrunken. Das heißt, derselbe Geist lebt in uns allen. Wir mögen so unterschiedlich sein, wie wir wollen. Wir mögen zu unterschiedlichen Kirchen zum Beispiel gehören, zu unterschiedlichen Generationen. Aber wir haben alle von einem Geist getrunken. Leider gibt es immer wieder Probleme mit diesem Leib, so wie wir ja auch Probleme haben immer wieder mit unserem Körper. Viele Probleme kommen dadurch zustande, dass unser Körper angegriffen wird. Durch Unfälle zum Beispiel, haben wir gerade gehört, Unfall hätte viel Schlimmeres passieren können. Aber auch durch Infektionen. Ein ganz wichtiger Aspekt bei all den Krankheiten sind immer wieder Autoimmunerkrankungen. Dass irgendetwas in der Abstimmung der einzelnen Körperteile nicht stimmt. Und das ist tatsächlich auch die Ursache, warum es oft zu Problemen innerhalb des Leibes Christi kommt. Autoimmunerkrankungen, falsche Einstellung bei den einzelnen Körperteilen, die dazu führen, dass sie nicht richtig mit dem ganzen Leib verbunden sind. Eine Einstellung, das war diese eine Sache, die berühmte Sache, die Ruben vorhin genannt hat, wo er aber nicht mehr so ganz genau wusste, was es ist, ist die falsche Einstellung, das Gefühl der eigenen Bedeutungslosigkeit. Oh, wenn ich die Leute da vorne sehe, wie die reden können und wie die Musik machen können und wie toll die Technik machen können und ich habe nichts. Ich habe vielleicht was, aber ich habe nichts, was ich da beitragen könnte. Woher kommt das? Dieses Gefühl der eigenen Bedeutungslosigkeit. Sehr oft, weil wir eine falsche Vorstellung davon haben, was Jesus eigentlich durch seinen Körper so alles tut, was er alles tut, was er tun will. Übrigens war das bei den Jüngern damals auch schon so. Die hatten auch eine falsche Vorstellung davon. Zum Beispiel war ihnen nicht klar, dass Jesus nicht nur für die Erwachsenen gekommen ist, sondern auch die Kinder segnen wollte. Und da gab es ein ernsthaftes Problem im Jüngerkreis zum Beispiel, weil sie haben nicht die Eltern rangewunken mit den kleinen Kindern, so wie sie es eigentlich hätten machen sollen, sondern sie hätten sie abgewiesen. Das Auffälligste von dem, was Jesus tut, ist in den meisten Kirchen, sicherlich auch bei uns, das, was im Gottesdienst so alles passiert. Das ist auffällig. Das ist sichtbar. Aber das meiste und gar nicht mal das Unwichtigste, was die Gemeinde tut, passiert außerhalb des Sonntagsgottesdienstes. Wir kommen hier zusammen, um zugerüstet zu werden für das, was draußen passiert. Was wir draußen erleben, wo wir uns draußen einbringen, wo wir draußen als Christen leben. Ihr seid als Glieder am Leib unterwegs. Ihr seid nicht nur Glieder am Leib, wenn ihr hier sitzt. Auch montags bis samstags seid ihr Glieder am Leib. Wo hat Gott euch hingestellt? Wo gebraucht er euch? Letztes Mal habe ich so ein Gebet gesprochen, das in etwa so ging: Herr, zeig mir, wo du mich als Teil deines Leibes morgen in welcher Funktion haben willst. Ich weiß nicht, welche Antwort ihr auf diese Frage bekommen habt. Einige sind mir in dieser Woche begegnet, nicht unbedingt bei mir selber, aber bei anderen. Da ist jemand, der begleitet einen Sterbenden. Das ist, was der Leib Christi tut. Das erscheint in keinem Programm, das steht in keinem Terminkalender, da schreibt keine Zeitung drüber, aber es ist doch etwas, was der Leib tut, Begleitung eines Sterbenden. Oder das Gebet, das völlig im Stillen passiert, aber doch so wichtig ist. Vielleicht so wichtig wie die stille Arbeit der Niere im Körper. Davon bekommt keiner was mit. Aber wenn die Niere einmal nicht arbeitet, dann kriegen wir alle das mit. Eine ganz wichtige Gabe ist zum Beispiel, eine der ganz großen Gaben, wo wir uns alle eigentlich nach ausstrecken sollten, ist die Gastfreundschaft. Wie viel Segen passiert dort? Sie ist vielseitig einsetzbar, ganz wichtig für den Leib. Oder wenn sich einer bemüht, auch bei der Arbeit nach biblischen Maßstäben zu leben. Ganz schwierig heute, in der heutigen Zeit. Ich höre es immer wieder, wie schwierig das ist, ehrlich bei der Arbeit zu sein. Man möchte es. Und so viel Druck ist da. Oder dass wir noch wesentlich mehr Aufmerksamkeit der Liebe füreinander in unseren Ehen schenken. Das ist auch etwas, was die Gemeinde tut, weil ihr als Leib, als Glieder am Leib Christi unterwegs seid. Wir denken, das hat auch nichts mit Gemeinde zu tun. Irrtum. Die Ehen stehen heute unter Beschuss. Ich habe eine Statistik diese Woche gelesen, dass 40% aller Ehen vor der silbernen Hochzeit geschieden werden. 40%. Es versteht sich heute alles nicht mehr von selbst. In der Welt draußen, aber genauso auch in der Gemeinde. Ganz genauso. Es passieren schreckliche Dinge. Es gibt eine Welle von Ehescheidungen unter Pastoren zurzeit. Es ist natürlich auch viel Gnade, wenn zwei Leute einander gefunden haben, das Ja-Wort gesagt haben und zu den anderen 60% gehören dürfen. Keine Frage. Aber wer sich heute das Ja-Wort gibt, dem möchte ich sagen, du startest ein Projekt, das deutlich riskanter ist als der Bau eines Eigenheims. Das müssen wir wissen. Und wenn es heute noch Treue gibt, wenn bei Christen irgendetwas anders läuft, vielleicht besser läuft als woanders, dann ist das ein gewaltiges Zeugnis. Ein ganz, ganz großes Zeugnis, das wir uns gar nicht vorstellen können. Ich gebe keine Rezepte. Das ist mir völlig klar. Ich möchte nur auf etwas aufmerksam machen. Eine gelingende christliche Ehe bei allen Krisen, bei allen Problemen, aber doch auch bei aller Versöhnung ist eine deutlichere Einladung zum Glauben als vieles, vieles andere. Die Leute schauen viel mehr auf unsere Ehen als auf das, was über uns in der Zeitung steht oder wie wir uns sonst in der Öffentlichkeit präsentieren, im Guten wie im Bösen. Wenn zwei sich lieben, dann ist das auch etwas, das die Gemeinde tut. Und es ist nicht das Kleinste, wenn man die heutige Zeit bedenkt. Also, Strich drunter, ich bündle das so ein bisschen. Die Gemeinde tut viel mehr, als Gottesdienste und anderes zu veranstalten. Bitte sich nicht minderwertig fühlen, nur weil Gott uns nicht in den publikumswirksamen Bereichen einsetzt. Bitte nicht. Bitte schauen, wo hat mich Gott eingesetzt? Und er hat es getan. So, das war diese eine Sache. Und jetzt haben wir schon gehört, dass ich heute vorhabe, auf ein zweites einzugehen, das letztes Mal nicht so vorgekommen ist, weil die Zeit nicht gereicht hat. Zweite Krankheit im Leib ist auch eine Autoimmunerkrankung. Stellvertretend für diese Krankheit steht der Satz, ich brauche die Gemeinde nicht. Das ist eine Autoimmunerkrankung. Ne? Also ihr kennt es vom Körper. Gibt es auch sowas zum Beispiel bei Transplantation, dass der Körper einen Körperteil abstößt. Aber das ist genau umgekehrt. Der Körperteil stößt den Körper ab. Ich brauche die Gemeinde nicht. Das ist eine Krankheit, vielleicht die es so in dieser Form im Körper nicht gibt. Der Paulus schreibt über diese Krankheit in Vers 21. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Und der Kopf kann nicht zu den Füßen sagen, ich brauche euch nicht. Viele Christen denken das aber. Viele Christen denken, Gemeinde brauche ich nicht. Jesus brauche ich. Na klar, brauche ich Jesus. Ich lasse keine stille Zeit aus. Aber die Gemeinde? Nein, danke. Sie übersehen, dass wir ja Jesus überhaupt nicht ohne die Gemeinde haben können. Das geht ja gar nicht. Denn die Gemeinde ist ja der Leib Jesu. Damals, als Jesus hier auf der Erde gelebt hat, wäre das ein Unding zu sagen, ja, Jesus ja, aber sein Leib, sein Körper, nein, danke. Das ging nicht. Und so geht es heute auch nicht. Wohlgemerkt, sein Leib, so wie er tatsächlich ist, mit all den schrägen Gestalten darin. Das ist der Leib Christi. In abgeschwächter Form, also diese Krankheit, diese Autoimmunerkrankung, ich brauche die Gemeinde nicht, das ist krass gesagt, ich brauche die Gemeinde gar nicht. Aber es gibt viele, viele abgeschwächte Formen dieser Krankheit. In abgeschwächter Form lautet die Einstellung etwa, ich gehöre mit den anderen zusammen in der Gemeinde und die tun was und ich tue etwas. Aber was die anderen in der Gemeinde tun, das ist nicht so wichtig wie das, was ich tue, wie meine Mitarbeit. Die Gemeinde ist zu meiner persönlichen Selbstentfaltung da. Naja, so krass sagen wir es vielleicht nicht, aber vielleicht denken wir es doch manchmal so. Meine persönliche Selbstentfaltung, meine fromme Selbstentfaltung. Sie ist schuldig, mir meine Bedeutung stets vor Augen zu halten. Wisst ihr, worauf das hinausläuft? Wenn alle oder wenn sehr viele damit, mit dieser Autoimmunerkrankung herumlaufen, es schafft ein Klima des Wettbewerbs in der Gemeinde und der Konkurrenz. Jeder guckt argwöhnisch, kriege ich auch genug Bestätigung oder kriegt der andere womöglich zu viel? Also genau das, was es in jeder Firma und in jedem Verein und sogar in der Fußballnationalmannschaft gibt, wie wir diese Woche mitbekommen haben. Wenn die Gemeinde dann meine Erwartungen nicht erfüllt, erntet sie meine wohlverdiente Verachtung. So ein lahmer Haufen, der kann mir gestohlen bleiben. Wichtig ist nur ich und mein Dienst. Frage, was wäre mit unserem Körper los, wenn sich unsere Organe, wenn sich meine Organe, Lunge und Leber und Hand und was dergleichen so verhalten würden? Was würde da passieren? Mein Großvater hatte als junger Mann einen schlimmen Unfall. Er stammt aus einem Bauernhof und mein Urgroßvater hatte eine Mühle, eine Getreidemühle, die elektrisch betrieben wurde und die Bauern kamen und ließen bei ihm das Korn mahlen. Eines Tages war mein Urgroßvater nicht da und es war nur der einzige männliche Wesen im Haus war mein Großvater, aber er lag mit Fieber zu Bett. Es war Nacht. Und ein Bauer kam sehr spät noch mit Mahlgut. Und dann hat sich mein Großvater aufgerafft und hat gesagt, na gut, ich mach's. Hat sich mit dem Sack über den Trichter gestellt und den Inhalt des Sacks so reinlaufen lassen. Weil er aber krank war, fehlte ihm die Konzentration und er ist mit seinem einen Bein in das Mahlwerk der Mühle hineingeraten. Sein Fuß, sein Unterschenkel und sein Knie drehte sich um 180 Grad. Er kam ins Krankenhaus und die Ärzte kämpften in Kiel 2 Jahre um das Bein meines Großvaters. Aber am Schluss war die Gefahr so groß, dass der ganze Körper mit Gift überströmt wird von der schlimmen Wunde, dass mein Großvater der Amputation zustimmen musste. Und es war eine sehr, sehr schwere Entscheidung. Er war ein begeisterter Schwimmer und wirklich eine ganz, ganz schlimme Beeinträchtigung der Lebensqualität. Überhaupt seine Existenz auch. Ein Verlust, der von da an sein ganzes Leben lang bestimmt hat. Aber das gibt's. Das gibt's, dass man sich trennen muss von einem Körperteil. Aber der Gedanke, dass ein Körperteil bereit ist, sich von dem Körper zu trennen, unmöglich. Unmöglich. Und von diesem unmöglichen Gedanken, da schreibt ja Paulus hier. In der Gemeinde gibt es das. Dabei braucht jeder die Gemeinde. Jeder braucht die Gemeinde, weil das, was ich tue, funktioniert ja nur, wenn es abgestimmt ist mit den anderen Teilen. Im Zusammenspiel alle, wenn wir uns einen 100-Meter-Lauf anschauen, wie da jede Zelle, jedes Organ des Körpers genau abgestimmt ist mit allen anderen. Nur dann kann der 100-Meter-Lauf gewinnen. Auge, Ohr, die Gelenke, das Nervensystem, alles ist aufeinander. Jeder Muskel ist aufeinander abgestimmt. Wir brauchen einander. Und zweitens, durch den Leib bekommen wir geistliche Nahrung. Mein Auge für sich genommen ist nicht lebensfähig, weil mein Auge ständig Nahrung bekommt über den Stoffwechsel, über Blutkreislauf, über die Lunge und über alles. Geistliche Nahrung, Gemeinschaft, Predigt, Fürbitte, vieles andere mehr. Wir brauchen einander. Wer meint, dass er die Gemeinde nicht braucht, überschätzt bei weitem seine Fähigkeit, sich selber geistlich am Leben zu erhalten. Bei weitem. Viele sehen ihren Platz in der Gemeinde nur im Dienen. Also ist gut, wenn jemand dient in der Gemeinde, aber wenn man nur seinen Platz im Dienen sieht in der Gemeinde, dann ist schlecht. Sie machen es mit Ernst, mit großer Beharrlichkeit, mit Hingabe. Aber wenn der Dienst die einzige Verbindung zur Gemeinde ist, dann ist die Beziehung zur Gemeinde unvollkommen. Wenn mein Auge nur so mit dem Körper verbunden wird, dass sie immer fleißig die Reize weitergibt ans Gehirn, die es auffängt, dann stirbt mein Auge bald ab. Es braucht Nahrung. Es bedeutet, jetzt auf die Gemeinde übertragen, wenn der Dienst beendet ist, was ist dann? Wenn du deine Aufgabe abgegeben hast, was ist dann? Wenn du deinen Dienst beendet hast, fällst du in ein großes schwarzes Loch. Oft erlebt. Du denkst oder du entdeckst, du hast all die Jahre gar nicht wirklich zur Gemeinde gehört. Man hat dich nur als Dienstträger gesehen, als Mitarbeiter, aber nicht als Teil der Gemeinde. Das ist sehr ernüchternd. Viele kriegen irgendwann die Kurve nicht. Sehr ernst. Also halt dich nie für so wichtig, dass du den Dienst der anderen an dir nicht brauchst. Individualismus hat mit der Andersartigkeit der anderen zu tun. Die anderen können nicht das, was ich kann. Ich kann ganz viel und die anderen können auch ein bisschen sowas von dem, was ich kann, aber nicht so gut. Und was ich kann, müsste aber doch eigentlich jeder können. Das ist doch eigentlich ganz selbstverständlich. Die haben Grenzen, wo ich bei mir selber gar keine Grenzen sehe. Dabei sind sie nur anders. Sie empfinden anders. Sie haben andere Grenzen, andere Möglichkeiten als wir. Und das muss auch so sein, denn Gott hat jedem seine spezielle Platzanweisung gegeben. Jeder hat gravierende Grenzen, ist sehr ergänzungsbedürftig, auch wir selber. Vielleicht sind da Leute in der Gemeinde, wir schämen uns wegen ihnen. Die sind ein bisschen peinlich. Es ist peinlich, mit denen zur Gemeinde zu gehören. Das ist ein furchtbar altes Phänomen. Es ist nicht neu. Paulus schreibt, gerade die Teile des Körpers, die schwächer scheinen, sind besonders wichtig. Die Teile, die als unansehnlich gelten, kleiden wir mit besonderer Sorgfalt und die Unanständigen mit besonderem Anstand. Die edleren Teile haben das nicht nötig. Im Körper ist es klar, wir wissen das. Nicht unbedingt die sichtbaren Körperteile sind die wichtigsten. Ohne einen Arm oder ohne ein Bein, wie mein Großvater zum Beispiel, kann man schon leben. Man kann sogar ein gewisses Maß an Lebensqualität haben. Aber ohne Leber, das geht nicht. Ohne Herz, unmöglich. Darum sind diese Körperteile so besonders gut geschützt. Sie sind hinter Rippen verpackt. Mein zugegebenermaßen nicht sehr attraktives Gehirn, wenn ihr das jetzt sehen könnt, würdet ihr sagen, igitt. Also wenn ich beim Metzger so ein Hirn sehe, denke ich, nicht sehr attraktiv. Aber mein Gehirn ist doch ziemlich wichtig für mich. Und deswegen ist es durch den Schädel geschützt und schwimmt zusätzlich in einer stoßdämpfenden Flüssigkeit. In der Gemeinde gibt es die Leber- und Herzmitglieder. Und ich werde jetzt nicht mit dem Finger auf diejenigen von euch zeigen, die es betrifft, die das sind jetzt, weil ich das auch gar nicht so genau weiß eigentlich. Keiner kann sagen, wer das ist. Vielleicht sind es nicht gerade die Ansehnlichen, die Aushängeschilder, die Flaggschiffe der Gemeinde, aber sie sind wichtig. Wir hatten in der Bibelstunde ein Gespräch auch über Paulus. Wir nehmen ja zurzeit, lesen wir den 2. Korintherbrief. Und da kam so eine Meldung, ja, der Paulus, der webt sich irgendwie selber so rein in diesen Brief. Der bringt seine eigene Geschichte, auch wenn er sie so ausdrücklich nicht sagt. Und ich glaube, dass er das hier auch tut an dieser Stelle. Denn er war nicht ansehnlich. Er stand unter Beschuss. Die Korinther standen in der Gefahr oder haben sich vielleicht für ihn geschämt. Und er identifiziert sich mit diesen Teilen am Körper, die unansehnlich sind. Und er bittet darum auch um Schutz. Dass diese Teile so wichtig sind, weiß vielleicht nur der Herr, keiner von uns. Keiner von uns kann sagen, wer am wichtigsten ist von uns. Weiß ich nicht. Also nicht den anderen verlachen oder verachten, nicht mitmachen, wenn andere über seine komische Art eine witzige Bemerkung machen und vor allen Dingen auch nicht jedes böse Gerücht glauben, das gerade so kursiert. Stattdessen wohlwollend sein und lass uns trotz unserer Grenzen annehmen, ohne Vorwurf. Gott hat unseren Körper zu einem Ganzen zusammengefügt und hat dafür gesorgt, dass die geringeren Teile besonders geehrt werden. Denn er wollte, dass es keine Uneinigkeit im Körper gibt, sondern dass jeder Teil sich um den anderen kümmert. Die Gemeinde ist kein aus zufälligen Leichenteilen zusammengenähtes Frankensteins Monster. Es ist ein Gesamtkunstwerk, genial gemacht, fein abgestimmt, wie der menschliche Körper. Gott hat diesen Körper zusammengefügt. Und auch deswegen sollten wir uns umeinander kümmern. Es ist ein Gesamtkunstwerk, da malt man nicht dran rum oder riskiert, dass es zerbricht. Man schützt es. Es ist sehr wertvoll. Wir sollten uns umeinander kümmern, wie Paulus dann auch schreibt. Wenn irgendein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn irgendein Teil geehrt wird, freuen sich alle anderen mit. Ihr alle seid zusammen der Leib von Christus und als Einzelne seid ihr Teile an diesem Leib. Das ist, dass wenn ein Teil des Körpers leidet, die anderen Teile mitleiden, ist eigentlich, braucht man uns nicht sagen, oder? Das kennen wir gut aus Erfahrung. Beim Körper ist es so. Ein Weisheitszahn wird gezogen. Und der Wunde geht es schlecht. Es tut ihr sehr, sehr weh. Und die Wunde kann nicht schlafen. Und aus lauter Solidarität bleibt der Rest des Körpers gleich mit wach. Die ganze Nacht. Ist es in der Gemeinde so? Wenn bei allen die Beziehung zur Gemeinde und zu Jesus intakt ist, auf jeden Fall. Dann ist es so. In Christus haben wir eine neue Identität bekommen. Eine gemeinsame Identität. Alles, was dein ist, ist auch mein. Alles, was du erlebst, erlebe ich auch. Wir haben nicht unsere alte Identität verloren. Die haben wir immer noch. Aber wir haben auch eine neue Identität bekommen. Eine gemeinsame. Wenn das im Körper nicht funktioniert, wenn der Arm sich nicht reflexartig zurückzieht, wenn der Finger sich verbrannt hat, dann hat das ernste Folgen. Kein Körperteil kann mehr sicher sein. Der ganze Körper ist dann bald dem Verfall preisgegeben. Und dieses Prinzip ist auch für die Gemeinde so notwendig und auch so natürlich. Leider oft gestört, weil sich einzelne Teile am Leib für unabhängig halten. Unglaublich, da gibt es Neid in der Gemeinde. Wie kann das nur sein? Ist das denkbar? Neid, weil einer Erfolg hat oder weil einer so eine schöne Gabe hat? Man freut sich nicht mit, man missgönnt es ihm sogar. Warum eigentlich? Ist doch egal, ob ich den Erfolg habe oder ein anderer. Der Leib profitiert doch insgesamt davon. Haben wir eine Identität in Christus? Hast du eine mit den anderen zusammen? Oder hast du keine? Bin ich überhaupt in Christus? Ich dachte es immer, Sehe ich Neid in mir? Das ist ernsthaft in Frage gestellt. Oder habe ich es vergessen, dass ich eine neue Identität habe und bin an ein altes Fahrwasser gekommen, habe wieder meine alte Identität nur. Dann gilt es, Buße zu tun, umzukehren, die neue Identität wieder zu entdecken. Es ist so wichtig, diese Identität immer wieder anzunehmen, jedes Mal wieder neu anzunehmen, wenn wir spüren, es kommt Neid hoch oder Wettbewerb, den anderen übertrumpfen wollen. Weil wir diese neue Identität haben, deswegen kann es uns nicht egal sein, wenn unsere Geschwister in Indien um ihr Leben fürchten müssen. Deswegen haben wir auch die Unterschriftensammlung letztes Mal gemacht. Ich weiß gar nicht, ob die Listen noch auslegen. Wir sind genauso betroffen. Wir gehören zusammen. Ich komme zum Schluss und möchte das Gesagte noch einmal bündeln und hoffe, dass ihr euch ein bisschen davon merken könnt und umsetzen könnt. Die Gemeinde ist ein Teil von Jesus. Sie ist sein Körper. Das müsste unsere Einstellung zu uns selber und zur Gemeinde eigentlich total verändern. Von unserer Herkunft her, von unserem Umfeld, von unserem Hintergrund her, denken wir im Schnitt viel zu sehr vom Einzelnen her. Viel zu sehr. Wir sind viel zu individualistisch. Wir müssen viel mehr vom Kollektiv her denken. Wir sind in unserem Denken und Tun zu sehr vom Wettbewerbsdenken geprägt, dass wir es als persönliche Niederlage empfinden, wenn andere Erfolg haben. Wir müssen endlich anfangen, kooperativ zu denken. Einer spielt den anderen den Ball zu. Einer empfängt vom anderen Gutes und Segen und ist sich nicht zu schade dazu und schämt sich dafür auch nicht. Wenn andere in der Gemeinde Erfolg haben, wenn ein anderer einen Erfolg hat, dann müssen wir das mal als unseren Sieg ansehen. Oder noch viel wichtiger, als einen Sieg unseres Herrn. Wir müssen nicht nur was tun für unser persönliches Glaubenswachstum, ich denke, darüber wird viel gesagt, sondern auch für das Wachstum der Gemeinde als Ganzes. Eine kleine Übung in der Dankbarkeit zum Schluss. Im Seniorenkreis hatten wir ein super Treffen letzten Dienstag. Wer dabei gewesen ist, wird es bestätigen. Ich weiß es gar nicht. Ja, ich sehe einige, die dabei waren. Das Thema lautete Dankbarkeit. Und eine kleine Übung in der Dankbarkeit. Wir sind es gewöhnt, für alles Mögliche zu danken. Auch heute wurde schon gedankt. Man kann Danke sagen für das tolle Wetter zum Beispiel. Oder für die Zeitumstellung, dass uns eine Stunde wieder geschenkt worden ist. Viele andere Dinge mehr. Also wo uns überall Gutes widerfährt, da danken wir. Wie wäre es, wenn wir es einmal umdrehen? Lass uns beobachten, wo jemand von uns etwas richtig Gutes passiert. Wo er einen Erfolg hat, wo es ihm gut geht. Und dann lasst uns von ganzem Herzen dafür danken, als wenn es unser persönlicher Sieg wäre. Das ist es dann auch. Amen.